Du kennst diese Situation ganz sicher. Jemand stellt sich dir vor, du lächelst, nickst freundlich, sagst deinen eigenen Namen und ja, wirklich nur 3 Sekunden später ist der Name von deinem Gegenüber komplett aus deinem Kopf gelöscht.
Oh ja, einfach weg. Nicht mal so halb vergessen, sondern echt so, als wäre er nie ausgesprochen worden.
Genau. Oder der absolute Klassiker, du gehst in den Keller, du stehst da unten im halbdunklen Raum, irgendwie zwischen leeren Kartons und Werkzeug und du hast absolut keine Ahnung mehr, was du da eigentlich holen wolltest.
Mhm, man starrt dann einfach die Wand an.
Ja, voll. Du starrst die Wand an, gehst dann leicht genervt wieder hoch und exakt in der Sekunde, in der du oben in der Küche ankommst, zack, fällt es dir wieder ein.
Diese kleinen Alltagsmomente hinterlassen meist sofort so ein sehr spezifisches, unangenehmes Gefühl. Man beginnt nämlich echt dem eigenen Kopf zu misstrauen.
Absolut.
Und aus diesen isolierten Erlebnissen formt sich dann wahnsinnig schnell dieser eine extrem gefährliche Satz. Nämlich, ich habe einfach ein schlechtes Gedächtnis.
Richtig, das sagt man so schnell.
Genau. Und wir machen dabei den fatalen Fehler, aus einer ungünstigen Situation oder besser gesagt einer fehlenden mentalen Technik sofort eine unveränderliche persönliche Eigenschaft zu machen.
Und exakt da setzen wir heute an. Wir tauchen nämlich in unserer heutigen Erkundung tief in die Aufzeichnungen und Erkenntnisse von Wilfried Bechtler ein. Zum Thema Gedächtnistraining und Merktechniken.
Mhm. Ein wirklich spannendes Feld.
Ja, mega. Und unsere Mission für dich als Zuhörer ist heute ganz klar. Du wirst diesen Satz, also dieses "Ich habe einfach ein schlechtes Gedächtnis", nach unserem Deep Dive heute nie wieder als Ausrede nutzen müssen.
Das ist ein gutes Ziel.
Wir wollen nämlich begreifen, wie das Gehirn Informationen eigentlich verarbeitet. Es ist eben keine Festplatte, die stur Daten abspeichert, sondern eher so ein lebendiges Netz, das gepflegt werden muss, oder?
Ganz genau. Wenn wir uns zum Beispiel diesen verlorenen Namen beim Händedruck ansehen, stoßen wir direkt auf den Kern des Problems.
Okay, woran liegt das dann?
Das Vergessen ist in diesem Moment fast nie ein Speicherproblem. Es ist ein reines Aufmerksamkeitsproblem.
Ah, okay.
Die Information wurde schlichtweg nie sauber vom Gehirn aufgenommen. Also in dem Bruchteil einer Sekunde, in dem der andere seinen Namen sagt, bist du innerlich meistens mit ganz anderen Dingen beschäftigt.
Ja, sowas wie, sitzt meine Krawatte, oder?
Richtig, sitzt die Krawatte, wie ist mein Lächeln, was antworte ich dem jetzt gleich? Der Name von deinem Gegenüber ist für dein Gehirn in diesem Moment einfach nur ein völlig irrelevantes Hintergrundgeräusch. Es wird gefiltert und zack, verworfen.
Okay, also lass uns das mal aufschlüsseln. Das Gehirn ist also weniger wie ein staubiges Archiv, in dem Akten versehentlich aus dem Regal fallen und verloren gehen. Es ist eher wie ein extrem lauter, chaotischer Bahnhof.
Das ist eine super Analogie, ja.
Wenn wir uns also nicht ganz bewusst dazu entscheiden, den ankommenden Zug anzusehen und sein Ziel auf der Anzeigetafel zu lesen, dann rauscht er einfach unbemerkt an uns vorbei.
Exakt. Wir haben ihn nicht vergessen, wir haben ihn einfach gar nicht erst wahrgenommen. Und das Faszinierende daran ist ja, dass wir in der Schule oft Methoden gelernt haben, die diesen chaotischen Bahnhof völlig ignorieren.
Wie meinst du das? Dieses klassische Auswendiglernen?
Ja, genau. Uns wurde beigebracht, dass reines, hartes Wiederholen der einzige Schlüssel zum Erfolg ist. Lesen, abdecken, wiederholen, nochmal lesen.
Vokabelkarten endlos.
Richtig. Aber wenn diese grundlegende Aufmerksamkeit und eine innere Verbindung fehlen, dann zieht dieses bloße Wiederholen nur immer wieder dieselbe ganz schwache, unkonzentrierte Spur im Gehirn nach.
Es fühlt sich zwar eine harte Arbeit an, aber es bringt nichts.
Genau, es bringt nichts. Unter Stress, also in einer Prüfung oder in einem wichtigen Meeting, reißt diese hauchdünne Verbindung dann sofort ab. Wahres Wissen braucht keinen enormen Druck, um zu bleiben. Wissen braucht greifbare Anker.
Okay, wenn bloßes, stures Wiederholen also nicht reicht, um diesen Zug in unserem mentalen Bahnhof zu stoppen, welche Werkzeuge brauchen wir dann? Bechtle spricht in seinen Notizen ja immer wieder von 3 massiven Säulen, auf denen jede erfolgreiche Merktechnik ruht.
Mhm.
Wie genau sehen diese 3 Säulen denn aus?
Also, die erste Säule ist die Aufmerksamkeit. Das ist der bewusste erste Griff. Um mal bei deinem Alltagsbeispiel zu bleiben, du legst deinen Haustürschlüssel nicht einfach gedankenverloren ab, während du aufs Handy schaust.
Ja, was ich ständig mache, ehrlicherweise.
Passiert uns allen. Aber du hältst eben für den Bruchteil einer Sekunde inne und sagst dir kurz innerlich, mein Schlüssel liegt hier neben der blauen Schale.
Okay.
Du zwingst den Fokus deines Gehirns für eine Sekunde exakt auf diese Handlung. Das ist die bewusste Markierung.
Das klingt eigentlich recht machbar. Ein kurzes Innehalten. Und was ist die zweite Säule?
Die Bildsprache. Hier verwandeln wir abstrakte, langweilige Fakten in richtig greifbare Szenen. Das menschliche Gehirn ist evolutionär einfach nicht dafür gemacht, sich Listen oder Zahlenfolgen zu merken.
Sondern?
Es ist dafür gemacht, sich räumliche Umgebungen, Gefahren und ungewöhnliche Ereignisse zu merken. Wenn wir uns also einen Apfel merken wollen, reicht es nicht, sich einen ganz normalen Apfel in einer Obstschale vorzustellen.
Das wäre zu langweilig für den Kopf.
Viel zu langweilig. Wir müssen Übertreibung, Bewegung und im besten Fall alle unsere Sinne nutzen. Ein riesiger, durch den Flur rollender, ohrenbetäubend lauter Apfel bleibt im Gehirn viel besser hängen.
Oh wow, okay.
Und die dritte Säule ist dann die Verbindung. Neues Wissen muss zwingend an bereits Bekanntes andocken, sonst schwebt es quasi frei im Raum und ist nicht mehr auffindbar.
Warte mal, da muss ich direkt einhaken.
Ja, klar.
Ist das nicht extrem anstrengend und wahnsinnig zeitraubend? Ich meine, für jede kleine Alltagsinformation, jeden Namen oder jede Vokabel erst einen inneren, völlig verrückten Hollywood-Film zu drehen, alle Sinne zu aktivieren und künstliche Brücken zu bauen?
Das wirkt am Anfang so, ja.
Ist es da nicht am Ende doch viel effizienter, die Liste einfach 3 oder 4 Mal konzentriert durchzulesen?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Aber der Aufwand entsteht wirklich nur ganz am Anfang, wenn das Gehirn diese Arbeitsweise noch nicht gewohnt ist.
Okay.
Wir unterschätzen oft massiv, wie viel Zeit wir mit diesem passiven Wiederholen verschwenden. Ein einziges, wirklich starkes Merkbild, das du aktiv abrufst und dieser aktive Abruf ohne Vorlage, ist echt das beste Training für die Synapsen. Das erspart dir Dutzende frustrierende Lesedurchgänge.
Okay, das heißt, das Gehirn braucht das Bizarre.
Ganz genau. Unser Gehirn filtert den normalen Alltag massiv heraus, sonst würden wir ja an Reizüberflutung zugrunde gehen. Es speichert Abweichungen, Gefahr, Überraschung, das Bizarre.
Verstehe.
Wenn du eine Information also absurd machst, nutzt du einen evolutionsbiologischen Hack. Du signalisierst deinem Gehirn quasi, Achtung, das hier fällt aus der Reihe, das ist total überlebenswichtig, speichere das ab.
Verstanden. Also lassen wir diese reine Theorie mal hinter uns und testen das direkt, würde ich sagen.
Gerne.
Wir nehmen mal die alltäglichste Herausforderung überhaupt, eine einfache Einkaufsliste.
Perfekt.
Auf meinem Zettel stehen jetzt 4 Dinge. Brot, Milch, Tomaten, Batterien. Wenn ich jetzt versuche, das mit Bildsprache zu verknüpfen, okay. Ich stelle mir vor, das Brot liegt in meinem Einkaufswagen, ganz brav neben der Milch, die Tomaten liegen davor und die Batterien liegen obendrauf. Ich sehe das Bild ganz klar vor mir. Reicht das?
Überhaupt nicht. Das Gehirn wird dieses Bild in 5 Minuten komplett gelöscht haben.
Echt? Warum?
Weil es der absolute Standard ist. Es fehlt das Bizarre und es fehlt die zwingende Kette. Wir brauchen hier die sogenannte Geschichtenmethode.
Geschichtenmethode, okay.
Ja, diese Methode verwandelt lose Listenpunkte in eine unausweichliche Kettenreaktion. Ein Bild löst physisch direkt das nächste aus. Lass uns dein Bild mal umbauen.
Okay, schieß los.
Stell dir nicht den Supermarkt vor, sondern deine eigene Haustür. Ein gigantisches, schweres Brot blockiert von innen komplett die Tür. Du drückst mit aller Kraft dagegen und das Brot platzt mit einem unfassbar lauten Knall auf.
Okay, krass. Das Brot explodiert also in meinem Flur. Und was passiert mit der Milch?
Aus diesem geplatzten Brot schießt plötzlich Milch heraus. Aber nicht so als kleiner Spritzer, sondern wie eine gigantische Flutwelle.
Oh mein Gott.
Und diese eiskalte Milch spült Tomaten vor sich her.
Das wird ja immer wilder. Die Tomaten rollen also in dieser gewaltigen Milchwelle durch meinen Flur. So wie Bowlingkugeln.
Exakt. Bowlingkugeln aus Tomaten. Und die krachen am Ende des Flurs mit voller Wucht gegen eine riesige Packung Batterien. Die Batterien zerbrechen und sprühen knisternd grelle, extrem heiße Funken.
Wahnsinn. Hier wird es wirklich interessant. Für dich als Zuhörer mag das jetzt extrem kindisch, fast schon albern klingen. Eine explodierende Brottür, ein Milchtsunami und funkensprühende Batterien.
Ja, das ist oft die erste Reaktion.
Aber wenn ich echt ehrlich bin, ich habe dieses absurde Bild jetzt sofort im Kopf. Das Gehirn belohnt offenbar nicht die vernünftige, erwachsene Darstellung der Realität, sondern einfach die deutlichste und lauteste.
Ganz genau. Und diese Ursache-Wirkungskette entlastet dein Arbeitsgedächtnis enorm. Du musst die Reihenfolge nämlich nicht mehr mühsam raten.
Weil das eine das andere auslöst.
Richtig. Wenn Element 1 auslöst, also das platzende Brot, dann muss die Milch zwingend folgen. Es ist eine innere, filmische Logik entstanden.
Eine Kette aus fliegenden Tomaten und explodierendem Brot ist super. Aber ich sehe da vielleicht ein Problem. Was passiert denn, wenn diese Kette an einer Stelle reißt?
Wie meinst du das?
Angenommen, ich werde im Supermarkt abgelenkt und vergesse für einen kurzen Moment, was nach der Milch kam. Also, die Tomaten tauchen in meinem Kopf einfach nicht auf. Dann sind ja auch die Batterien für immer verloren, oder? Weil der Auslöser fehlt.
Mhm, das ist ein guter Punkt.
Wir brauchen also doch auch ein System, das viel stabilere Ankerpunkte hat. Anker, auf die wir immer und überall völlig unabhängig zugreifen können.
Ja, und dafür bietet sich die sogenannte Körperliste an.
Körperliste.
Ja, was haben wir denn immer dabei? Unseren eigenen Körper. Das ist im Grunde eine extrem kompakte, räumliche Route, die echt null Vorbereitung erfordert. Wir nutzen einfach 10 feste anatomische Stationen.
Okay, welche sind das?
Immer strikt von oben nach unten, damit die Struktur völlig logisch bleibt. Haare, Stirn, Augen, Nase, Mund, Hals, Schultern, Hände, Bauch und Füße.
Okay, cool. Lass uns das direkt mal durchspielen. Ich habe heute 5 Erledigungen auf dem Heimweg.
Schieß los.
Ich muss ein Paket abholen, zur Tankstelle, frisch gereinigte Hemden aus der Reinigung holen, meine Mutter anrufen und Müllbeutel kaufen. Wie verankere ich das jetzt an meinem Körper?
Wir fangen ganz oben an. Station 1 sind die Haare. Was ist deine erste Erledigung?
Das Paket abholen.
Okay, dann stell dir vor, ein massives, schweres Paket aus so rauer Pappe ist fest in deinen Haaren verheddert und zieht richtig schmerzhaft an deiner Kopfhaut. Du spürst das Gewicht.
Aua, okay. Ja, das spüre ich.
Station 2 ist die Stirn. Zweite Erledigung.
Tankstelle. Okay, ich versuch's mal selbst. Ich stelle mir vor, dass mir eiskaltes, extrem stinkendes Benzin aus so einer Zapfsäule direkt auf die Stirn tropft. Ich kann diesen beißenden Geruch fast riechen.
Sehr gut. Du integrierst sofort die Sinne. Dritte Station sind die Augen. Was brauchst du aus der Reinigung?
Die Hemden. Ich sehe frisch gebügelte Hemden vor mir.
Mach es noch taktiler. Stell dir vor, diese kratzige, knisternde Plastikfolie von der Reinigung schwingt dir direkt vor den Augen herum. Du blinzelst, weil dieses Plastik deine Wimpern berührt.
Ah, okay, das ist echt unangenehm. Vierte Station ist die Nase. Ich muss meine Mutter anrufen. Meine Nase fängt plötzlich an, schrill wie ein altes Telefon zu klingeln und vibriert dabei enorm.
Perfekt. Und die fünfte Station ist der Mund, die Müllbeutel.
Ich stopfe mir eine ganze Rolle dieser schwarzen Müllbeutel in den Mund. Es schmeckt extrem nach künstlichem Plastik und raschelt ohrenbetäubend bei jedem Versuch, irgendwie zu sprechen. Das ist, einfach nur widerlich, aber extrem einprägsam.
Genau das ist das Ziel. Die physische Verbindung ist hier der entscheidende Mechanismus. Die Information darf nicht einfach abstrakt neben dem Körperteil existieren.
Sie muss interagieren.
Ja, sie muss massiv damit interagieren. Gewicht, Nässe, Geruch, Schmerz, das sind physische Signale. Wenn du dann auf dem Heimweg bist, scannst du mental einfach von oben nach unten ab.
Haare, zieht, Paket, Stirn, kalt, nass, riecht nach Benzin, tanken. Wahnsinn, das funktioniert echt.
Es ist der perfekte, superschnelle Notizzettel im Kopf. Für Dinge, die nur wenige Stunden wichtig sind. Sobald sie erledigt sind, kannst du diese drastischen Bilder mental einfach abwaschen und die Körperliste für morgen neu belegen.
Okay, der Körper hilft uns also extrem gut bei greifbaren Erledigungen. Paket, Benzin, Müllbeutel. Das sind alles Dinge, die ich echt anfassen kann. Aber was passiert, wenn wir völlig fremde, unsichtbare oder hochgradig abstrakte Konzepte lernen müssen?
Ja, das ist nochmal eine andere Hausnummer?
Zum Beispiel kompliziertes Fachchinesisch in der Uni oder Vokabeln in einer fremden Sprache. Da nützen uns raschelnde Müllbeutel im Mund ja recht wenig, weil der abstrakte Begriff selbst uns überhaupt kein Bild liefert, das wir irgendwie spüren könnten.
Stimmt. Für dieses Problem hat Bechtel die Schlüsselwortmethode für abstrakte Begriffe notiert.
Wie funktioniert die?
Wenn wir ein fremdes Wort hören, ist es für unser Gehirn oft nur ein leeres Geräusch. Wir müssen dem Gehirn eine akustische Brücke bauen. Man sucht also ein vertrautes Klangstück in diesem fremden Wort.
Okay.
Wichtig, verknüpft dieses Bild zwingend mit der tatsächlichen Bedeutung des Wortes. Sonst ist die Brücke nutzlos.
Nehmen wir das konkret machen. Nehmen wir das Fachwort Dendrologie. Das bedeutet Baumlehre. Wenn ich das noch nie gehört habe, schwirrt es einfach im Raum.
Richtig.
Wir suchen also einen Klanganker. Dent klingt stark nach Dentist, also dem englischen Wort für Zahnarzt. Okay, ich habe jetzt einen Zahnarzt im Kopf.
Genau, aber nur der Zahnarzt bringt dir gar nichts. Du musst die Bedeutung, also die Baumlehre, den Baum zwingend in dieses Bild integrieren.
Also sitzt der Zahnarzt in seinem weißen Kittel weit oben auf dem dicken Ast eines riesigen Baumes. Er behandelt dort seine Patienten und zieht ihnen die Zähne, die dann laut rasseln durch die Blätter auf den Boden fallen.
Perfekt.
Klangstück, Dentist, Bedeutung, Baum, Ergebnis. Dendrologie ist die Baumlehre.
Ein weiteres Beispiel aus den Aufzeichnungen war das englische Wort to startle. Das bedeutet erschrecken.
Okay, to startle. Der Klanganker ist hier sicher Start, oder?
Genau.
Ich stelle mir einen 100-Meter-Lauf vor. Die Athleten sind im Startblock. Der laute Startschuss knallt so ohrenbetäubend, dass ich physisch massiv zusammenzucke, also mich echt erschrecke.
Das ist eine absolute Bilderbuchbrücke zwischen dem Klang Start und der Bedeutung erschrecken.
Aber jetzt muss ich dich echt mal was fragen. Wenn ich mir Dendrologie mit einem Zahnarzt auf einem Baum merke, laufe ich da in einer stressigen Klausur nicht massiv Gefahr, völlig durcheinander zu kommen?
Wie meinst du?
Naja, ich sitze da schwitzend, denke an den Zahnarzt und schreibe dann aus Versehen Zahnmedizin oder Baumchirurgie aufs Papier, weil dieses irre Bild so wahnsinnig dominant in meinem Kopf ist. Ist das nicht ein Risiko?
Ich verstehe die Sorge total, aber hier müssen wir uns den Lernprozess im Gehirn etwas genauer ansehen. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird klar, dass dieses verrückte Schlüsselwortbild nur ein temporäres Baugerüst ist.
Ein Baugerüst?
Stell dir vor, du baust ein echtes Haus. Um die Wände hochzuziehen, brauchst du ein Stahlgerüst außen herum. Ohne das Gerüst bekommst du die Ziegel nicht nach oben. Aber sobald das Haus steht und stabil ist, baust du das Gerüst wieder ab.
Das heißt, das Bild verschwindet von ganz allein?
Ja. Wenn du das Wort Dendrologie die ersten drei Male abrufst, gehst du tatsächlich den Umweg über den Zahnarzt im Baum. Aber mit jeder aktiven Wiederholung baut sich in deinem Gehirn eine direkte, echte neuronale Verbindung auf. Irgendwann weißt du einfach aus dem Effeffe, dass Dendrologie Baumlehre heißt.
Ach krass.
Der kleine Zahnarzt im Baum verblasst komplett und wird nicht mehr gebraucht. Er war echt nur die Einstiegshilfe.
Okay, das beruhigt mich enorm. Also fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben jetzt explodierende, verrückte Geschichten, füllose Listen. Wir haben unseren eigenen Körper als 3D-Notizzettel. Und wir haben das akustische Baugerüst für abstrakte Vokabeln.
Genau.
Aber wo bringen wir all dieses gewaltige Wissen denn systematisch unter? Ich meine, stell dir vor, ich muss für eine riesige Abschlussprüfung 100 historische Daten lernen oder ich möchte einen einstündigen Vortrag komplett frei halten.
Da reichen die 10 Körperstationen nicht weit.
Eben. Hinten und vorne nicht. Unser Körper hat nur 10 gute Stationen. Wir brauchen Architektur.
Richtig. Und diese Architektur liefert uns die Lotzi-Methode, die viele vielleicht als Merkpalast kennen. Das Konzept beruht auf unserem stärksten evolutionären Sinn, der räumlichen Orientierung.
Wie funktioniert das genau?
Wir nutzen vertraute Räume und Gebäude, Lotzi ist ja lateinisch für Orte, als feste Adressen für unser Wissen. Informationen ohne Ort sind nämlich schwer zu suchen, wie Daten ohne Ordnerstruktur.
Lass uns das direkt an einem eigenen Beispiel ausprobieren.
Gerne.
Ich nehme einfach mal meine Wohnung als Route. Klare, getrennte Stationen. Sagen wir 1, Haustür. 2, Fußmatte. 3, Garderobe. 4, der Spiegel im Flur.
Super.
Okay. Auf der Fußmatte lege ich jetzt mal mein Problem ab. Ich muss einen Vortrag über Klimawandel halten. Also lege ich ein schmelzendes Eisstück auf die Fußmatte. Aber ich brauche da auch noch die Jahreszahlen. Also ritze ich 2050 in das Eis und packe noch einen kleinen Eisbären daneben.
Halt, stopp! Genau da müssen wir echt kurz eingreifen. Das ist der absolute Klassiker unter den Fehlern. Du bist gerade dabei, diese eine Station völlig zu überladen.
Echt? Zu viel auf einmal?
Ja. Wenn du auf der Fußmatte das schmelzende Eis, eine Jahreszahl und noch ein Tier ablegst, verschwimmt alles zu einem undifferenzierten Haufen. Die absolute Grundregel ist, keine Station überladen. Pro Station nur eine klare Information.
Ah, verstehe. Das heißt, ich muss die Dinge räumlich viel mehr entzerren.
Genau.
Okay, also meine Einleitung hängt als leuchtendes Willkommensschild draußen an der Haustür.
Perfekt.
Dann trete ich ein. Auf der Fußmatte liegt nur der zerbrochene, geschmolzene Eisblock. Das ist mein Problem. Ich gehe weiter zur Garderobe und dort hängt ein riesiger Kalender, auf dem fett das Jahr 2050 markiert ist. Und wenn ich dann zum Spiegel gehe, reicht mir mein eigenes Spiegelbild, eine leuchtende Glühbirne für meine Lösung.
Das ist eine fantastische Struktur. Eine weitere wichtige Regel, die Bechtler aus der Quelle mitgibt, betrifft die Art der Räume. Man sollte Räume thematisch trennen.
Wie meinst du das?
Eine sogenannte Übungsroute, also für kurzfristige Einkaufslisten, darf ständig überschrieben und gelöscht werden. Aber langfristiges Wissen, also für Prüfungen, braucht einen dedizierten, permanenten Wissenspalast.
Zum Beispiel?
Der Weg zur Arbeit oder ein altes Schulgebäude.
An dieser Stelle möchte ich dich, lieber Zuhörer, ermutigen, diese Architektur wirklich heute noch sofort real zu testen. Selbst wenn du eine winzige Wohnung hast, kannst du einfach den Weg vom Bett zur Kaffeemaschine nutzen. 10 Stationen hat echt jeder.
Absolut. Und es gibt da noch einen entscheidenden Trick. Die natürliche Bewegungsrichtung und den aktiven Rückwärtsabruf.
Rückwärts?
Ja. Wer seine Route auch flüssig rückwärts im Kopf ablaufen kann, testet schonungslos, ob das Wissen wirklich sitzt oder ob man nur irgendwie im Fluss geraten hat.
Das heißt, wenn ich von der Glühbirne zurück zum 2050-Kalender, dann zum Eis auf der Fußmatte und zum Schild an der Tür gehen kann, dann weiß ich, es sitzt.
Genau dann gehört das Wissen dir.
Wahnsinn. Wir haben heute echt gelernt, dass Erinnern kein passives Aufsaugen ist, sondern aktives Bauen. Aufmerksamkeit ist die Tür, Bildsprache gibt die Form, Verbindung schafft den Pfad.
Sehr schön zusammengefasst.
Das bringt mich zum Schluss zu einem etwas provokativen Gedanken, den du als Zuhörer gerne mal für dich weiterdenken kannst. Wenn unser Gedächtnis am allerbesten durch das Bizarre, Laute, Chaotische und physisch Greifbare lernt, durch riesige fliegende Brote und knallende Startschüsse, dann liegt der Grund für unsere heutige Vergesslichkeit vielleicht gar nicht in unseren Gehirnen.
Mhm, interessanter Gedanke.
Vielleicht vergessen wir so viel aus unserem modernen digitalen Alltag, weil Bildschirme, Excel-Listen und Textnachrichten einfach viel zu steril, zu perfekt und zu langweilig für unsere hungrige, kreative Biologie geworden sind. Brauchen wir also nicht nur bessere Merktechniken, sondern generell wieder einen verrückteren, bunteren Alltag. Nimm das mal mit in deinen Tag. Bis zum nächsten Mal.